Wenn ich sage, Zucker ist schlecht, na warum gebe ich es dann als Belohnung?
Die heilige Allianz aus Kohlenhydraten, Fett und Zucker.
Pass dich nicht an, bleib bei dir.
Bist du deppert, die hat Muckis.
Ich kann das nie aussprechen. Worcester Sauce?
Wie kannst du in Wien leben? Ja?
Das sind überraschend viele Dinge, in denen ich nicht wahnsinnig gut bin.
Home is where the heart is.
Wenn man die Natur in Ruhe lässt, wie unfassbar schön das ist.
Sie moderiert im Fernsehen, so wie ich. Sie hat beim Radio angefangen. So wie ich. Sie hat beim Radio in Tirol angefangen, so wie ich, weil sie ist aus Tirol, so wie ich. Sie ist klug, schön, stylisch, so wie ich gern wäre. Und wir kennen uns schon recht lang, wobei ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie gut wir uns kennen, aber das finden wir einfach gemeinsam raus. Mein dritter Gast in dieser sehr schönen neuen Podcast-Serie Knoll vermittelt ist Miriam Weichselbraun.
Beste Abmoderation aller Zeiten. Hallo.
Christi, Miri.
Christi.
Jetzt tun wir das, oder?
Jetzt machen wir das.
Wir haben beide ein bisschen vorher kurz gesprochen. Es ist durchaus awkward ein bisschen, oder?
Es ist ein bisschen komisch, ja. Aber ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns mal wieder sehen. Also, wenn es einen Podcast braucht dafür, dann auch gerne einen Podcast. Solange wir uns wiedersehen.
Hier kommen die ersten zwei Fragen.
Mhm.
Was ist ein Shiwi und hast du es verwendet?
Ein Shiwi ist quasi das, was die Männer sowieso haben, für Frauen draußen. Also, dass man halt quasi aufs Klo gehen kann, ohne dass man sich irgendwo hinsetzen muss.
Ja?
Ja.
Wenn ihr findet, das müssen alle wissen, was ein Shiwi ist, dann gerne diesen Podcast.
Eine Urinalhilfe ist irgendwie auf der Verpackung gestanden.
Ja. Ja.
Und es ist auch noch drauf gestanden, man sollte die Schwerkraft nicht unterschätzen, also das Ganze mal proben, bevor man es wirklich braucht. Aber ich habe es dann nicht gebraucht. Mir war das dann zu kompliziert.
Okay.
Ja, ich habe mir, ich glaube, wir brauchen Kontext hier. Und zwar war ich auf einer Expedition und da hat man mir ins Herz gelegt, dass das auf quasi der Equipmentliste sein sollte und auch mit dabei. Und ich habe es dann aber nicht gebraucht, weil ich habe überall irgendwelche Felsen gefunden und mir dort den Arsch abgefroren.
Ja. Du warst auf einer Mission in die Antarktis.
Nein, ich war in Finse, das ist in Norwegen. Falls jemand Star Wars geschaut hat, das ist der Eisplanet, dort wurde das Ganze gedreht und das war auch wirklich der Eisplanet. Dort ja. War ich.
Für alle, man muss ja am Anfang immer sagen, share und liken, für alle, die auch schon mal in der Antarktis waren oder dorthin wollten oder nie hin wollten oder die Meere mögen oder diesen Podcast mögen, bitte gerne liken, share und teilen. Wir sind auf diversen Plattformen, es gibt Bewegtbilds dazu, man kann uns schauen, man kann uns hören und ja, gerne auch kommentieren, zum Beispiel zu den ersten beiden Folgen hat die der Wolfgang hat gepostet, toller Podcast, leider hört man Andi immer sehr schlecht, sobald er sich vom Mikro wegdreht. Ein Clip-Mikro wäre besser. Wolfgang, angekommen, ich werde einfach, wenn ich mich wegdrehe, nichts sagen.
Aber es ist auch ein bisschen komisch, also ich meine, du als Radio-Mensch kannst es ja, aber ich finde, es ist auch ein bisschen komisch, dass man sich so... Dass das Mikrofon so fix vor einem ist und man natürlich das nicht machen sollte oder das.
Ich muss mich ab und zu umdrehen, weil ich habe da hinten in diesem Kasten habe ich ein paar Dinge für dich eingekauft.
Wo sind meine Geschenke?
Hier kommt das Erste.
Ja!
Mhm. Weil wenn man Richtung Nordpol wandert oder Südpol oder ja. Jedenfalls, was isst man dort, wenn man für
getrocknetes Essen.
Okay.
Also das ist so in so... Paketen drin und hält unfassbar, also eigentlich muss man sich Sorgen machen, hält über Jahre. Und da tut man einfach nur heißes Wasser dazu, dass man vorher, man schmelzt den Schnee und ja. Dann macht man das da rein. Und es war, vielleicht war ich auch nur wahnsinnig hungrig, aber es war eigentlich nicht schlecht.
Also du würdest am Nordpol, am Südpol, würdest du nicht so eine fertige Gulaschsuppe essen, wie in dieser Konservendose drin ist? Würdest du sonst sowas essen, so fertige Sachen aus Dosen?
Ehrlich gesagt, weniger. Also ich versuche wirklich jeden Tag zu kochen, selber. Muss ja. Jetzt kein Drei-Gänge-Menü sein, aber also es passiert jetzt eher selten, dass ich Fertigdosen aufmache.
Ja.
Mhm.
Noch kurz zu dieser Mission. Ja, es ist dort, wie muss man sich das vorstellen, dieses, wie heißt es, Finse?
Finse.
Finse,
Naja,
die Vorstufe zur Arktis.
Nein, es ist es ist unfassbar schön und echt beeindruckend, weil da einfach nichts ist. Und zu nochmal zu realisieren, was man eh schon weiß, nämlich wenn man die Natur in Ruhe lässt, wie unfassbar schön das ist, war was ganz Besonderes. Und dann natürlich auch einfach was zu machen, wo man weiß, dass man einfach nicht gut drin ist, war auch was Besonderes und für mich eigentlich untypisch, weil ich gern gut vorbereitet bin und viel zerdenke und ständig zweifle auch oft. Und dann sowas zu machen, war schon immer auf meiner Bucketlist, aber es dann wirklich, also dort zu stehen, ist eigentlich untypisch für mich. Also ich bin dann auch dort gestanden und habe mir gedacht so, jetzt machst du es wirklich. Mhm. Darf man jetzt aber auch nicht übertreiben, es war jetzt keine 3 Monate Antarktis-Expedition, das war jetzt einfach ein Schnuppern quasi. Naja, es kommt drauf an, mit Wind oder ohne Wind. Also der Wind hat es dann schon ganz schön kalt gemacht, also so minus 19, minus 20 oder sowas. Aber es war ansonsten jetzt, wenn der Wind nicht gewesen wäre, der alles ein bisschen schwieriger gemacht hat, nicht so wahnsinnig. Das geht jetzt schon.
Da schläft man dann im Zelt.
Da schläft man dann im Zelt. Das muss man aber auch erstmal aufbauen. Und bevor man das Zelt aufbaut, haben wir aber dann immer so Mauern aus dem Schnee bauen müssen, damit diese Zelte windgeschützt sind, weil der Wind war eben stark. Und ich muss sagen, also wir waren so, ich glaube, wir waren zu neunt, da haben manche so richtiges System gehabt. Die haben aus diesem Schnee so richtige Bauklötze haben die rausbekommen, während ich einfach, weißt du, Schippe und die anderen haben so richtige schöne Mauern gebaut. Ja. Also da war ich ein bisschen neidisch auf diesen Skill.
Und wie bist du dann aufs Klo gegangen, wenn du das Shiwi nicht gebraucht hast?
Na, wie gesagt, einfach hinterm Felsen.
Hinter dem Felsen.
Ja. Muss man aber auch mit den Skien erstmal hin.
Aber schon kalt, oder? Wenn man da, ich stell mir das vor, ziehst die Hosen runter, du, plötzlich minus 19 Grad.
Diese Cryo-Kältekammern sind ja wahnsinnig beliebt, die mag ich ja auch. Und als dieses habe ich gesehen, ich habe gedacht, na, ich schaue nachher bestimmt sich super snatched und frisch aus, wenn ich einmal in dieser Kälte draußen bin.
Eine mehrtägige Cryo-Kammer sozusagen.
Genau.
Was hast du dort über dich gelernt?
Also man kann bei sowas schon ganz schön viel über sich lernen. Erstmal, dass man sehr viel weniger braucht, als man eigentlich glaubt. Weil wenn man nur einen Schlitten mit sich hat, in dem eigentlich alles ist, was man zum Überleben braucht, das hat was sehr Befreiendes, dass zu viel Kram einfach wirklich nur belastet, also mental und auch wirklich. Also man braucht viel weniger. Dass meine Komfortzone größer ist, als ich dachte, weil ich bin privat dann doch eher generell, glaube ich, ein schüchternerer Mensch und ich tue mir mit Menschen, die ich noch gar nicht kenne oder noch nie getroffen habe, manchmal so beim ersten Begegnung schwer. Das war da überraschenderweise überhaupt kein Problem.
Mit also fremden Leuten im Zelt geschlafen?
Es war neben mir noch eine andere Frau und sie war eine der Guides, also die uns da durchgeführt haben und mit der habe ich mir das Zelt geteilt.
Okay.
Was sehr praktisch ist, weil die natürlich alles weiß und die hat mich morgens aufgewacht und hat schon Kaffee gehabt und die so, I love you. Also das war sehr praktisch, mit ihr das Zelt zu teilen. Aber man lernt wahnsinnig viel und dann halt einfach was zu machen, von dem man weiß, dass man wahrscheinlich nicht so gut drin ist und das aber trotzdem zu machen. Ich hab da ganz viel für mich mitgenommen und werde das auch nochmal machen, aber dann. Jetzt weiß ich nämlich, was ich brauche und so und jetzt glaube ich, jetzt will ich es wirklich wissen. Also das war für mich so ein Anfang von was, glaube ich.
Also wirklich dann Antarktis oder
naja, so the real deal. Da sind wir noch weiter weg. Also erstmal bin ich froh, wenn das Zelt steht, aber ich will das auf jeden Fall nochmal machen und Ähnliches.
Mhm. Du hast relativ unvermittelt einfach so Tennis spielen begonnen,
ja.
Weil du es nicht konntest oder so.
Ja, auch, weil ich was Neues mal machen wollte wollte was Neues machen und mein Mann spielt passioniert und dann haben wir gedacht, jetzt probiere das einmal aus. Ja.
Aber auch da hast du dann fleißig, also du hast schon so, wenn du was machst.
Auch da bin ich nicht wahnsinnig gut.
Ja, aber du machst es.
Also es überraschen viele Dinge, in denen ich nicht wahnsinnig gut bin, aber ich mache es dann trotzdem.
Ja, aber du machst es. Also ich finde immer, ja. Ich hätte auch wahnsinnig viel vor. Ja, ich hätte zum Beispiel, würde wahnsinnig gerne wieder mein Italienisch auf das Niveau bringen von der Handelsakademie.
Ja, Italienisch sprechen
ich habe
würde auch gerne.
Begonnen, vor 2 Jahren hat irgendein Bekannter von mir hat irgendwie Geld gebraucht und hat ein Keyboard verkauft. Ja, habe ihm zum Originalpreis abgekauft und habe dann tatsächlich 3 Klavierstunden genommen und dann habe ich Ich fange dann manchmal an, aber ich ziehe es nie durch.
Ja, das ist bei mir
schon. Du ziehst es durch.
Nein, ich fange schon auch vieles an. Also ich war jetzt auch schon zeitlang nicht mehr Tennis spielen. Das ist schon auch so ähnlich. Ich wünschte mir, es wäre anders und ich arbeite auch dran, weil manchmal muss man ja, bevor was richtig Spaß macht, also klar, das kann manchmal, so Tennis zum Beispiel, ich finde es manchmal mühsam, weil man hat das Gefühl, es geht so gar nichts weiter und ich will dann schnelle Resultate. Aber man muss manchmal einfach so ein bisschen dranbleiben, glaube ich.
Aber du bist schon ehrgeizig, oder? So. Also ich würde für mich jetzt sagen, ich bin null ehrgeizig, mir ist das alles relativ im Boot. Also ich bin schon fleißig, aber auch wenn nicht,
Ich mag das Wort ehrgeizig, ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig gern.
Konsequent.
Bei dir jetzt weniger, weil ich weiß, woher das kommt, aber ja. Oft wird ehrgeizig mit Frauen in Verbindung gebracht, mehr als mit Männern, wenn sie halt was durchziehen. Und ich kann mich nur erinnern, ich habe einmal ein Interview gegeben, das war, dass ich mich an das noch erinnere, heißt was, weil mein Gedächtnis ist nicht wahnsinnig gut. Das war vor 10 Jahren, rund um den Song Contest damals. Und da war eine Frau, hat ein Interview mit mir geführt und die ist ständig darauf zurückgekommen und hat gesagt, naja, jetzt das Song Contest auch noch, also schon sehr ehrgeizig. Und das klang aber nicht positiv, und ich erinnere mich nur dran, weil ich mir immer gedacht habe, und das kommt von einer Frau, wo man, also, eigenartig. Aber prinzipiell, ich bin nicht wahnsinnig ehrgeizig, aber ich bin leidenschaftlich, wenn man was taugt. Also wenn man was Spaß macht, bin ich sehr leidenschaftlich und dann auch fast schon hyperfixiert, wenn man so will. Und das kann man dann schon auch als ehrgeizig interpretieren.
Mhm. Wenn du zurückblickst auf das, was du schon alles gemacht hast im Fernsehen, wo sind Dinge, wo du sagst, das würde ich sofort wieder machen, und was ist etwas, wo du sagst, das würde ich sicher nie mehr wieder machen?
Fangen wir mit dem nie mehr an vielleicht. Ich weiß, es gab ganz viel so Sendungen, weißt du, wo Prominente Sachen kommentiert haben. Mhm. Also weißt du, die große Show, und dann zeigen sie dir Clips und du sollst dazu was sagen. Und das interessiert mich eigentlich nimmer, weil oft machen sich diese Sendungen einfach über andere lustig, und da ist meine Ambition sehr klein. Ich finde, es soll so jeder sein Ding machen, und wir sind in einer Gesellschaft, wo so schnell auf andere draufgehaut wird. Das mache ich. Also da fühle ich mich einfach nicht mehr wohl. So. Mhm. Und habe es auch damals mich nicht wohl gefühlt. Ich habe jetzt, glaube ich, nie auf jemanden eingekaut, aber es ist immer leicht, sich über jemanden lustig zu machen. Das geht dann schnell. Aber muss man es machen? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Was würde ich wieder machen oder auch nicht machen? Ich glaube, man hat viel dazugelernt. Ich würde viele Sachen wieder machen, aber ein bisschen anders. Was ich immer wieder machen würde, sind also meine MTV-Zeit. Also die würde ich jetzt nicht wieder machen, aber das war super, weil das viel ausprobieren war. Ohne großen Quotendruck, einfach einmal schauen, ob es Spaß macht und schauen, ob es funktioniert. Ich würde immer wieder alles machen mit Musik, weil das war immer so meine Leidenschaft. Musik, Fernsehen, Musik, alles. Ich würde immer wieder große Shows, also ich finde Unterhaltungsshows, die wirklich Leute erreichen und unterhalten und auch nicht mehr, aber nicht weniger wollen, weil gute Unterhaltung muss man so erstmal machen. Da bin ich immer wieder mit dabei.
Wie angespannt bist du vor einer Sendung?
Sehr, wie du weißt. Und das erstaunt mich immer, wie machst du das, dass dir das so nicht wurscht, aber dass du so total entspannt bist?
Ich denke mir immer, es geht ja um nichts. Ja? Also es geht um viel.
Naja.
Es geht um eine Hauptabendsendung, es geht um einen schönen Abend für Menschen, die das einschalten. Aber es kann ja nichts passieren.
Und dass Leute dich natürlich auch bewerten.
Es stirbt niemand. Ja, also es ist so, also das ist der Anspruch. Ja? Mhm. Kann wer sterben oder nicht? Ja? Chirurgie, gefährlich. Lokführerin, 250 km/h, gefährlich, Sicherheitssysteme. Also, aber bei uns kann ja nichts passieren.
Na, du bist immer so gechillt in allem, das bewundere ich immer. Bei mir wird es besser, aber so richtig gut, ich bin schon recht angespannt.
Ja.
Was mir hilft, ist halt, dass wir, glaube ich, wissen, was wir machen. Also die gute Vorbereitung hilft. Aber ansonsten bin ich mir einfach bewusst, dass das eine Live-Sendung ist, die was können soll. Und bei mir ist immer das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer das Gefühl, je länger ich es mache, desto besser musst du ja auch werden. Also da muss irgendwie ein Fortschritt her oder ein Umdenken. Also ich will nicht eine Sendung jetzt genauso moderieren wie vor 10 Jahren. Also ich will so die Quintessenz, das Gute behalten und das Schlechte quasi weiterentwickeln. Und wenn ich dann das Gefühl habe, dass das nicht passiert, dann werde ich so ein bisschen hippelig, aber das ist dann immer so mein Anspruch, der eigentlich manchmal auch ein bisschen deppert ist, weil jetzt haben wir einfach einen Spaß. Aber ich glaube, bei Dancing Stars zum Beispiel ist es einfacher, weil da weiß ich, wenn jetzt eine Sendung ein bisschen nicht so gut läuft, dann läuft es nächste Woche vielleicht besser. Also weil man hat ja dann einfach Woche für Woche die Chance, dran zu arbeiten. Bei so One-Off-Shows wie dem Opernball, das finde ich schwieriger, weil da hast du einmal im Jahr, machst du das Ding dann und das funktioniert besser.
Und alles, was du nicht so gut gemacht hast, wird dann sofort natürlich bewertet in diversen Foren.
Ich lese ja nichts, weil, also ich lese wirklich nichts mehr. Weil in den wenigsten Fällen hat es mit mir was zu tun. Und ich glaube, es ist jetzt wurscht, ob man Moderatorin oder Moderator ist oder im öffentlichen Leben steht oder privat. Kritik muss von den richtigen Seiten kommen und zwar von einem Platz, von jemandem, der dich liebt und der sagt, du, ich sage dir das jetzt nur, weil es von einem Platz herkommt. Aber in den wenigsten Fällen hat es jetzt bei Personen im öffentlichen Leben wirklich mit der Person was zu tun, glaube ich. Also es hat oft, also ich nehme gerne Kritik an und viel zu viel meistens und bin eh selbst mein größter Kritiker, aber ich habe gelernt, dass das meiste, was online irgendwo steht, mit mir eigentlich und meinem Job selten was zu tun hat.
Das hast du früher vielleicht nicht so gewusst. Du hast gesagt, diese Nervosität vor einer Sendung, das hat sich ein bisschen gelegt, ist noch immer da, aber es wird besser. Magst du die jetzt lieber, als du dich früher mögen hast?
Ich glaube, man wird so immer mehr zu der Person, die man eigentlich ist im Laufe der Jahre. Und ich kann vieles an mir inzwischen sehr viel mehr schätzen und sehe es nicht mehr so als eine Selbstverständlichkeit. Ich weiß auch nicht, also ich bin so aufgewachsen, vieles, was man gut gemacht hat, war fast so selbstverständlich manchmal, weil das ist halt so. Aber das ist ja immer nur so. Und man hat sich oft konzentriert, sich die Gesellschaft auf die Sachen, die nicht gut funktionieren, wie in der Schule zum Beispiel. Man kriegt Nachhilfe in allen Fächern, in denen man schlecht ist und verbringt wahnsinnig viel Zeit mit allem, wo man schlecht ist, anstatt das, wo man richtig gut drin ist und eine Leidenschaft hat dafür, das zu fördern. Also oft ist das Augenmerk auf dem Negativen und nichts auf dem Positiven. Und das hat sich sicher geändert, ja.
Was würdest du diesbezüglich der 17-jährigen Miriam raten, die da vom Radio in Tirol dann gleich zur MTV gegangen ist?
Bleib bei dir. Ich habe neulich ein Buch gelesen, das ich sehr empfehlen kann, von der Judith Holofernes, ehemalige Frontfrau von Wir sind Helden. Das ist ihr zweites Buch inzwischen und ich schätze die Frau sowieso wahnsinnig. Ich finde eine der besten Autorinnen und Songwriterinnen. Und ihr Buch heißt Hummelhirn. Und sie schreibt drin, dass sie sagt, sie wollte immer, dass Menschen sie mögen. Und sie wollte nett sein. Und sie hat dann irgendwann auch realisiert, dass sie fast so ein bisschen, wenn sie Leute neu getroffen hat, so ein bisschen imitiert hat, wie die sprechen und so und sich so angepasst hat. Und ich glaube, ich würde mir sagen, pass dich nicht an, bleib bei dir. Weil meistens bin ich am glücklichsten, wenn ich nach einer Sendung zum Beispiel, wenn ich rausgehe und das Gefühl habe, ja, das war ich jetzt so. Und meistens ist das ein ganz schöner Platz, wenn man sich dort findet.
Das ist cool. Ist es sehr überheblich, wenn ich sage, ich habe ihn immer schon sehr gern mögen? Und
nein. Nein, das ist gesund. Ist lustig, aber ich finde, das muss man auch so sagen können, ohne dass man sich dafür entschuldigt. Weil das ist ja das, worauf alle hinarbeiten. Deshalb sind die Buchregale in den Shops, wo es um Selbsthilfe und Improvement geht, voll. Weil Menschen genau dorthin wollen. Aber wie hast du das geschafft?
Das weiß ich nicht. Und mag ich ja gar nicht hinterfragen. Aber bei mir ist lustigerweise der eher zum Teil gegenteilige Effekt, dass ich früher sehr unbedarft in Sachen eingegangen bin und mir nichts geschissen habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt oft sehr viel mir überlege, was hat das zur Folge? Man kriegt dann so Strategien und so.
Aber das ist ja
so.
Eh normal, oder?
Ja, aber
also weil es um mehr geht oder weil es kleinere Shows waren früher zum Beispiel? Oder
vielleicht einfach, wenn man viel mehr Erfahrung hat, viel mehr auch Strategiepapieren, man kriegt ja dann Feedbacks und diverse Coaches und so und lehne ich mittlerweile wieder alles ab und so, weil ich finde, mach lieber instinktiv vieles falsch, als irgendwie verkopft manche Dinge richtig.
Ja,
aber
kann
ich so es ist schon, also ich habe so das Gefühl, so als Mitzwanziger, Anfang 30er war man ein bisschen lockerer und hat nicht so viel abgewogen. Also,
das war auf jeden Fall der Fall.
Es gibt so gute und schlechte Tage diesbezüglich. Ja. Aber meistens stimmt schon, ist es mir relativ wurscht.
Aber du schaffst es, ohne dass du, ohne narzisstisch zu sein oder irgendwie arrogant. Und das bewundere ich ja, dass man sagt, hey, ich kenne mich, ich mag mich eigentlich, ich mache meinen Job so gut es geht. Und dafür muss man sich auch nicht entschuldigen. Und ich finde, das muss auch kultiviert werden, weil da wollen alle irgendwie hin. Und das finde ich, kann man genauso sagen.
Harter Schnitt. Was war das Lieblingsgericht in deiner Kindheit? Was hast du gern gegessen?
Das sind ja immer noch so Sachen, wo mein Mann jetzt den Kopf schüttelt, weil er sagt, das ist kein Abendessen, das ist ein Dessert. So alles mit Palatschinken, Scheiterhaufen, also alles, wo eigentlich Zucker und Weißmehl drin ist quasi. Ja. Pasta habe ich immer schon geliebt und das ist auch jetzt, also wenn ich nur noch ein Gericht jeden Tag essen würde, dann wäre es immer Pasta, glaube ich, weil es gibt so viele Varianten davon. Und dann hat meine Oma sensationelle Krapfen gemacht. Kennst du noch die Zillertaler Krapfen?
Also da so Bauernkrapfen, so Kirchel oder?
Ja, naja, so Kartoffelteig und dann kommt dann entweder eben, na so Teig und dann kommt entweder Kartoffeln rein oder Käse und Kartoffeln oder nur Käse. Zillertaler Krapfen. Die hat meine Oma sensationell gemacht und das ist so eine Kindheitserinnerung, dass ich aufgewacht bin und die ganze Küche war schon voll mit Krapfen und in der Mitte war meine Oma irgendwo, weil man lang gesucht hat und die ganzen Nachbarn von überall her aus Kirchberg sind gekommen und haben sich ihre Krapfen abgeholt. Und das war bei mir immer Festtag.
Ja.
Mhm. Ja, also aber ich habe mich nie dran probiert, weil ich weiß. Das
ist Germteig wahrscheinlich, oder?
Ich weiß, es könnte nur schief. Also ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt machen würde.
Die heilige Allianz aus Kohlenhydraten, Fett und Zucker, oder? Ja. Kann eigentlich nichts schief
Zucker, glaube ich, ist gar nicht. Da ist kein Zucker drin. Nein, das sind keine zuckrigen Krapfen.
Aber drauf Krapfen.
Nein. Sauerkraut vielleicht dazu.
Ach so,
oder sowas. Ja. Na, kein Zucker. Na, das habe ich, an die habe ich mich nie rangetraut, wobei ich jetzt das alte Kochbuch von meiner Oma ausgegraben habe zu Hause. Das ist so rot-weiß kariert und da hat sie minutiös alles innen aufgeschrieben. Und ich gehe es jetzt dann einmal an. Ich werde jetzt mal ein paar Sachen meiner Kindheit, glaube ich, nachkochen mit diesem Kochbuch. Und wahrscheinlich wahnsinnig enttäuscht sein, aber ja, schauen wir mal, ob es funktioniert.
Das ist untypisch, weil Omas oft ja so, kann ich dir nicht sagen, wie das Rezept geht, da durch halt ich ein bisschen von dem und ein bisschen von dem.
Nein, sie hat es ganz minutiös, also mit Decker, 25 Decker, also ganz minutiös in einer sehr schönen Handschrift hat sie alles aufgeschrieben und das geht jetzt einmal an. Zum Beispiel ein Rezept, das fand ich spannend, da steht drin, also es heißt Weinchateau für Fieberkranke. Mhm. Das hat man mir auch gegeben, als ich ein Kind war. Ich glaube, das war Rotweinschaum. Kein Wunder, dass ich gut geschlafen habe. Da wusste man nicht mehr, ist es das Fieber, ist es der Wein? Was ist mit dem Kind? Na, Weinchateau für Fieberkranke, das probiere ich mal aus. Ist ja eigentlich nur Sabayone, oder?
Ja.
Ja. Und Sabayone ist auch nach wie vor eines meiner Lieblingsdesserts.
Nämlich für Fieberkranke ist auch geiler Ausdruck, ja. Oder so. Vielleicht gibt es auch eins für Verrückte, für Hysterische und so.
Ich blätter nochmal durch, vielleicht findet man das auch noch, ja.
Bist du als Kind irgendwie gedrillt worden auf, iss nicht zu viel von dem, das ist ungesund?
Nein.
Oder hast du essen dürfen, was du wolltest?
Naja, was ich wollte, was halt am Tisch war. Also meine Oma war, wenn ich bei der war und ich habe viel Zeit in Kirchberg damals auch verbracht im Sommer oder in allen Ferien eigentlich, um Punkt 12 war Essen am Tisch und um Punkt 6. Mhm. Also da war keine Minute Raum dazwischen. Und da habe ich halt gegessen, was am Tisch war. Daheim, meine Mama.
Essen müssen oder?
Ja, schon auch essen müssen. Also da hat man natürlich schon gehört, es gibt Kinder, die haben gar nichts zum Essen und du isst es jetzt nicht auf und so. Meine Mama war da legerer, sagen wir mal. Also da war es jetzt weniger streng. Da habe ich eigentlich, glaube ich, echt essen dürfen, was ich wollte. Ja.
Bei meiner Oma hat es immer gegeben, Händelhaxeln mit Risibisi, das war mir gewünscht.
Risibisi,
die Mutter hat können 5 Gerichte, also ich glaube, sie hat schon mehr können. Sie war jetzt keine begnadete Köchin, sie war eher die Künstlerin und es ist dann schon ab und zu mal vorgekommen, dass wenn wir von der Schule heimgekommen sind, mei, seid ihr schon da? Weil der Esstisch war noch voll mit so Aquarellmalereien und so. Und aber die mache ich gleich. Und dann gab es Wurstnudeln, Nudeln mit Ei.
Wurstnudeln, also so Hörnchen. Selbes Gericht
bei Nudeln uns. Mit Ei. Ja. Dann so Topfenteig, die hat sich so in Topfentalern oder Topfenbaumzen.
Mit Zucker drüber?
Nein, das war pikant, mit Petersil einig.
Okay.
Und dieselbe Variante gab es aber auch in Süß. Das waren dann so kleinere, so Würsteln gerollt und dann so kleine.
Und war das dann nur Nachspeise oder schon auch ein Hauptgericht?
Das war Hauptgericht. Und das mag ich nicht. Ich finde nicht, dass ein süßes
Ding.
Gericht ist keine Hauptspeise.
Nein, das ist das Ding. Also das findet ja auch, also mein Mann ist ja auch jedes Mal schockiert. Dass das, also zum Beispiel bei der Schinken, einfach ein Hauptgericht sein kann. Ja. Aber das war bei mir als Kind gang und gäbe. Ich mache es jetzt auch nicht für meine Kinder, aber nicht, weil ich nicht will, dass sie einen Zucker haben, weil ich finde, das ist alles mit Maßen. Also wenn ich diesen Kindern nie Zucker gebe, dann gehen die halt irgendwann und ich glaube ja nicht daran, dass wenn man alles also verbietet und man kann Kindern nicht immer alles vorschreiben. Ich finde, die müssen irgendwie alles einmal geschmeckt haben.
Ja. Das stelle ich mir schwierig vor, heutzutage, oder vielleicht war das eh schon immer schwierig, aber ich glaube, damals war das nicht so schwierig. Ja. Bei uns war daheim der Verdünnungssaft, im Kühlschrank und
Capri.
4 Liter, 10 Liter ja. Und dann eben schnell mal irgendwas. Aber das stelle ich mir schwierig vor, heutzutage Kinder so an Ernährung heranzuführen, dass sie nicht total verkopft mit Essen umgehen. Ne? Weil und zu viel, ja. Zu wenig, ist es
ja,
gesund,
weil
ist
ständig,
es nicht gesund?
Ich glaube, wir müssen aufhören, ständig über Essen reden mit Kindern. Also ständig jedes Lebensmittel zu labeln als gesund und ungesund. Es muss nicht jedes Abendessen eine Doktorarbeit zur Ernährung werden. Mhm. Es muss einfach, also Abendessen ist für mich, und das ist einer der Hauptgründe, nicht weil ich koche gern, aber jetzt jeden Tag, also ich finde es jetzt auch nicht immer super, aber für Abendessen ist doch eigentlich mehr als nur Essen. Es ist ja irgendwie das Zusammensitzen und wir haben immer so ein Ritual, ich sage immer, so, was war das Beste heute, was euch passiert ist? Und dann machen alle immer, und wenn ich es einmal nicht frage oder vergesse, dann fragen die Kinder mich so, du hast jetzt noch nicht gefragt, was das Beste heute war. Also ich finde, ich vermeide zu viel über, das ist gesund oder ungesund, weil unterm Strich sind es alles erst einmal Lebensmittel, das ist alles Essen. Und ich vermeide auch zu sagen, ich gebe dir jetzt Schokolade nur als Belohnung. Weil wenn ich sage, Zucker ist schlecht, na warum gebe ich es dann als Belohnung? Also es ist ja auch so gemischte Signale, die man da schickt. Ich finde, Kinder können alles in Maßen einmal probieren und haben. Und solange ich mache jetzt kein Riesenmenü, aber solange ich verschiedene Sachen auf den Tisch stelle, dann gehe ich davon aus, dass die gesunde Einstellung zum Essen kriegen. Und ich zwinge sie auch nicht auf zu essen. Mhm. Also Kinder haben ja was wir oft verloren haben, nämlich eigentlich ein ganz gesundes Gefühl für ihren Körper. Und wenn sie sagen, sie sind satt, dann sage ich, okay. Ich meine, ich gebe ihnen jetzt nicht nachher noch was, wenn sie dann kommen, 10 Minuten später, und sagen, ich bin aber hungrig, sage ich, ja, das ist zu spät. Aber generell sage ich meinen Kindern jetzt nicht, jetzt ist einmal, ist auf. So.
Hast du eine gesunde Einstellung zum Essen? Also ich sag ganz ehrlich, mittlerweile manchmal denke ich mir so, bevor ich was esse, läuft schon ein Raster ab. Ja? Also ist es jetzt, soll ich das jetzt noch essen? Was habe ich heute schon alles gegessen? Ist es gesund für mich? Ist es gesund für die Welt?
Ich frage mich schon manchmal auch, ist das jetzt nur notwendig? Musst du jetzt das noch essen? So? Also vielleicht ist es bei Frauen nochmal anders, du wirst es mir sagen, aber wenn man in der Öffentlichkeit steht, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, mir ist es immer egal gewesen. Ich esse immer nur, was mir Spaß macht. Ich will schon bewusst essen. Was ich aber aufgehört habe, ist mir zu bestimmte Sachen zu verbieten, jetzt weil es optisch mit mir irgendwas machen würde. Ich verbiete mir, wenn dann Sachen, weil es einfach nicht gesund sind. Also extrem hochverarbeitete Lebensmittel zum Beispiel, die versuche ich zu vermeiden. Und ich glaube aber, dass das einfach auch gar nicht notwendig ist. Also man muss mit Essen oder mit Nahrungsmitteln gar nicht so viel machen, damit sie schmecken. Wenn ich was nicht aussprechen kann und nicht einmal weiß, was es ist und es hat mehr als 15 Ingredients auf dem Label, dann lasse ich es weg. Aber einfach, weil ich glaube, das ist für mich kein Essen.
Quinoa. Ja.
Quinoa mag ich dann doch ganz gern.
Ja. Das ist in Bobo-Gegenden Österreichs, die gibt es ja überall, glaube ich, gibt es Kinder.
In was für Gegenden?
In Bobo, also so Bobo? Das Wort Bobo?
Na?
Bohemian, Bourgeois, Bohemian, also so ein bisschen die Menschen, die politisch sehr korrekt sind, die so ein bisschen das gute Leben, aber halt, ne? Ich glaube, da können Kinder Quinoa sagen, bevor sie Mama und Papa sagen können.
Aber es ist halt auch die Zeit. Also das Ding ist halt, als wir noch jung waren, dann hat's halt, das war halt auch nicht so ein Ding. Das sind ja auch so Trends. Und es ist ja auch gut, dass man so neue Sachen entdeckt und probieren kann. Also Quinoa war halt damals einfach auch nicht so im Regal. Ja. So wie jetzt andere Sachen. Und dann eine Zeit lang reden alle über Protein und dann eine Zeit lang reden alle über das. Und das sind halt auch so Essenstrends, die kommen und die aber genauso wertschätze wie andere Trends. Die schaue ich mir halt einmal an und schaue, okay, was kann denn das so? Zum Beispiel eine Zeit lang waren alle irgendwie, dass man immer nur mehr Protein haben muss und andere Sachen wurden komplett vernachlässigt. Ich finde es ja ganz spannend, mir das so anzuschauen, was gerade so in den Regalen steht. Also ich habe auch immer wieder mal mit Kollegen vom Schweiz auch geredet und mir ist immer interessiert so, wie denn neue Produkte in die Regale kommen und wo die dann platziert werden und so. Ich finde sowas ja, ich finde das ja diese ganze Maschinerie hinter einem Supermarkt, wie ich was, finde ich ja wahnsinnig spannend.
Du hast gesagt, unverarbeitet ist gut. Was ich bei dir, glaube ich, als Grundnahrungsmittel geortet hätte, wenn wir so Sitzungen haben für Sendungen und auch Sendungen, ist
Nüsse,
oder? Du isst Tonnen von Nüssen. Weil unverarbeitet und gesund und Protein und so.
Ja, Walnüsse in der Tat verwende ich, also ist sie jetzt weniger so, aber jetzt auch gerne so, jetzt habe ich Hunger. Ansonsten koche ich ganz viel mit denen, weil ich mache ganz viel, iranisches Essen und da kommen ganz oft Walnüsse zum Einsatz. So Fess und Jun, Lieblingsgericht meiner Tochter, meiner Kleineren.
Wie heißt das?
Fess und Jun, wir sagen immer nur Fess.
Okay.
Und das sind Zwiebel, Händel, die werden so püriert, fast schon wie so eine, das sieht auch schon wie Sand quasi. Mhm. Also du mixst sie und machst sie klein und dann fast.
Was man mit Cashewnüssen für Curry macht zum Beispiel.
Und dann Pomegranate, also Granatapfel, Molasses, kommt dann überall drüber, wird dann ganz dunkel. Und das kocht dann eine Zeitl und mit ein bisschen Joghurt dazu und so. Und das lebt meine Tochter, das ist ihr Lieblingsessen.
Das ist Tiroler Hausmannskost in London.
Da kann ich nicht genug machen. Also echt, das kommt in den Gefrierschrank rein. Und dann da ernähre ich die leicht eine Woche mit dem.
Ja. Mhm. Wenn man so viel Sport macht wie du und du hast Tennis angefangen, ne? Du machst
angefangen.
Du tust Boxen, aber Boxen tust du regelmäßig, oder?
Nein, nicht mehr so oft, weil ich ehrlich gesagt, meine letzte Boxstunde habe ich gehabt einen Tag, bevor meine zweite Tochter auf die Welt gekommen ist. Und dann war ich erst mal draußen. Aus dem Ganzen und bin dann einmal so rein, aber ich bewege mich regelmäßig, ja.
Mhm. Wie proteinnarisch bist du? Und tust du das kalkulieren?
Nein.
So gibt es ja diese 1 Gramm auf 1 Gramm Protein pro Körpergewicht oder manchmal sogar 2 Gramm.
Das kann mein Gehirn wirklich nicht verarbeiten.
Ja.
Ich gehe davon aus, dass wenn ich mich normal ernähre, dass mein Körper wahrscheinlich genug Protein hat. Ja, manchmal nach dem Training, weil es halt praktisch ist, nehme ich so einen Proteinshake, weil er mir halt schmeckt. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viel Gramm Protein da drin ist. Oder ich glaube, man kann da echt, also natürlich ist es eine Wissenschaft, aber jetzt nicht immer. Ich will jetzt Ernährung in meinem Leben nicht zur Wissenschaft werden lassen, sondern das muss einfach schmecken. Und ich setze halt meinen Verstand ein, dass ich weiß, was wahrscheinlich nicht so gut ist und was gesund ist.
Mhm. Was ist dein Ziel, wenn du Sport machst? Also in der Früh mache ich immer 2x70 Liegestütz. Das mache ich für die billigen Show-Effekte hier.
Mhm. Ja. Und du bist ja ein Schwimmer, du hast ja ein breites Kreuz.
Richtig. Mein,
das ist natürlich praktisch.
Die breiten Schultern habe ich mir als 12-Jähriger antrainiert, beim Schwimmverein, 10-mal die Woche.
Und die sind nie verschwunden.
Und an diesen breiten Schultern hängt dann ein alter, schlaffer Körper, finde ich ganz anders, und viel eleganter.
Und an diesen breiten Schultern hängt nicht nur ein schlaffer Körper, sondern auch manchmal die Weichselbrauen. Von daher,
sehr gern.
Diese breiten Hang Schultern hast du sehr gut gemacht.
Ja. Also das ist mein, ab und zu gehe ich schwimmen und so. Und ich denke mir.
Und Skifahren gehst viel,
Skifahren,
oder?
Skifahren, ja. Skitour? Was jetzt, glaube ich, nicht gesund ist. Das ist mehr für hier gut.
Ich nehme das nächste Mal mit auf diese Expedition.
Ja.
Du und ich gehen auf diese Expedition. Das machen wir.
Aber ich bin ein Heimscheißer. Ich könnte dort nicht aufs Klo gehen. da kannst du mal, gibt's ein Skiwheel für Herren? Ich würde halt vielleicht auch hinter den Felsen gehen.
Ja, natürlich. Also jetzt vor allem wirst du jetzt auch nicht hinhocken. Das hat auch Grenzen, meine neue Expeditionsfreude.
Ist in jedem Fall eine Extremsituation.
Na, ich mache wahnsinnig gern Krafttraining. Weil meine Knochen nicht wahnsinnig toll sind, also knochendichtemäßig, weiß ich, dass mir diese Muskeln in 10, 20, 30 Jahren zugutekommen werden. Und das ist auch nicht sehr typisch für mich, dass ich lange im Voraus plane, aber ich weiß, dass, also das ist was ich auf jeden Fall bereuen werde, wenn ich es nicht angehe. Und jetzt inzwischen habe ich mich so daran gewöhnt, dass ich es auch irgendwie brauche. Also ich stemme gern Gewichte.
Und du hast unglaublich viel Kraft. Das sieht man ja nicht an.
Doch.
Aber du hast einen Bizeps und auch sonst, du hast eine Muskulatur, die ist unfassbar.
Ich habe dich ja einmal getragen auf meinen Beinen, aber du bist jetzt auch nicht so schwer, muss man auch sagen.
80?
Aber ich mache mehr in der Beinpresse, von daher, das ist jetzt nicht ganz so schwer.
Aber die Beinpresse ist ja eingespannt, oder? Wir haben ja, da
ja
wirklich,
das stimmt.
Du bist die Queen von Insta-Reels.
nur wenn du dabei bist, ansonsten.
Dieses Trendvideo, wo unten.
Ich glaube, wir haben es zum Trend gemacht.
Liegt wer am Rücken und. Ich bin oben auf deinen Beinen drauf gestanden.
Auf den Füßen drauf,
also das Making-of, wie ich da überhaupt aufgekommen. Und ich habe immer Angst gehabt, dass irgendwie ich auf dir lande und du dann kaputt bist.
Na.
Aber da habe ich gemerkt, also einmal mehr gemerkt, bist du deppert, die hat Muckis.
Aber ich, also wie gesagt, das ist, also ich finde, ich habe lieber Muskeln, als dass ich, also ich, dieser Trend, dieses schlank, also ich bin lieber muskulös.
Aber du bist ja dann auch sehr schlank, ja, und es ist oft, wird ja dann in Foren schon kommentiert, so, die Miriam, die muss mehr essen und so. Also das,
ja,
ist schon
schwierig auch wieder. Ich finde, Leute müssen einfach aufhören, über andere so viel reden und sich um sich selber ein bisschen mehr kümmern. Mhm. Also ich finde generell, aber ich sehe es auch als im privaten Bereich, wenn jemand kommt und sagt, du hast zugenommen oder du hast abgenommen. Es ist nicht dein Business. Also ich finde, so andere Menschen optisch zu bewerten, wenn es jetzt nicht was wirklich nahe Familie ist oder so, immer schwierig. Mhm. Immer schwierig, Kommentare übers Äußere. Immer erst einmal, glaube ich, nicht gut.
Da haben wir Männer schon viel einfacher, oder?
Ja.
Allein
ja.
Das Gewand, das ich anhabe, wird nicht so kommentiert.
Nein,
wie
Männer,
dein Gewand,
also ich würde mir wünschen, dass wir da sind. Das heißt, es ist genau das. Aber es ist nicht dasselbe. Es ist, Frauen haben immer noch sehr viel mehr mit Vorurteilen zu kämpfen, als es jeder Mann hat. Das ist einfach so.
Wie sehr geht das dann auch wirklich ganz rein? Und ich habe gesagt, du liest das schon lange nicht mehr, aber irgendwie kriegt man es dann vielleicht doch mit. Hat das, oder gab es eine Zeit, wo das wirklich das auch dein Handeln, auch dein Essen beeinflusst hat, was Leute über dich sagen, wie du ausschaust oder wie auszuschauen hast?
Nein. Was Leute gesagt haben, nie. Aber es gab einen Punkt, wo ich gemerkt habe, wie lächerlich es ist. Und zwar kann ich mich an eine Headline erinnern. Ich glaube, es war irgendein Online-Artikel. Und da war ein Foto von mir, von meiner MTV-Zeit, wo ich 20 war. Und später, als ich gerade schwanger war mit der Lola, mit meiner kleineren Tochter. Und da stand dann... Also, und da hab ich gemerkt, wie lächerlich das alles ist. Von fit zu fett. Und als ich das gelesen habe und ich finde es nach wie vor, habe ich gedacht, was das bringt nochmal die Absurdität auf den Punkt. Und es ist halt wie ein Pendel, weißt du, es schlagt so in beide Seiten aus und irgendwann pendelt sich's ein. Und ich verstehe schon, Leute reden gern und so. Aber es macht mit mir eigentlich nichts.
Mhm.
Auch weil ich zwei Töchter habe. Ich will auch gar nicht, ich will gar nicht, dass das so riesen, dass, also wir müssen einfach, man muss auch wieder viel natürlicheren, normaleren Zugang haben zum Essen und zum eigenen Körper.
Die dürfen aber schon kommentieren, oder? Mama, das schaut nicht gut aus, was du da anhast. Oder?
Ja, das tun sie auch.
Ja?
Mhm, tun sie auch. Zum Beispiel meine Tochter, ich habe heute, also das einfach nur übergeworfen quasi und sie meinte, it's too busy. Es ist zu viel los auf dir. Also,
das Kommentieren, also höflich bleiben, finde ich, aber gerne hier kommentieren bei diesem Podcast, Knoll vermittelt.
Mhm.
Mitski hat zum Beispiel gepostet auf die letzte Folge mit der Haya Molcho, ein Podcast darf auch gern mal über eine Stunde dauern, wenn es gut läuft.
Ja auch.
Ich finde, läuft gut, oder? Wir reden weiter. Und die Jasmin, hallo, der Podcast war super interessant, lustig zum Anhören. Mir ist zwar leicht schlecht geworden, wie die Hartwurst und Schoko zusammen gegessen wurde, aber das macht es ganz authentisch.
Hartwurst und Schoko zusammen gegessen?
Der Paul Pizzerra war in der ersten Folge zu Gast und der isst wahnsinnig gerne Hartwürste und nichts Süßes. Ich hingegen schon, habe ja Kinderbrühe und eine Hartwurst.
Ja, du hast gerne.
Und er hat es dann gedoppeldeckert und hat das, und es war tatsächlich eigentlich ziemlich gut, weil die Süße vom Kinderbrunnen hat alles überdeckt vom Geschmack her und trotzdem ein bisschen was Salziges vom Landjäger und die Chewy-Konsistenz war sehr gut.
Ja, du kannst es mir noch nicht schön reden, aber ich überlege es mir.
Aber ich leih mir von Pauli, danke für deine Idee, ich leih mir die Idee aus, die er gehabt hat, nämlich die dreigängige Henkersmahlzeit. Was ist das bei dir? Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Das Letzte, was du auf dieser Erde essen darfst, bevor dich dann der Eisbär frisst.
Also vielleicht gehe ich es von hinten an.
Bist.
Nachspeise wäre Sabayone,
ja?
Weil das kriegt man eigentlich in keinem Restaurant mehr, weil rohe Eier und so.
Mhm.
Also das Weinschateau für Fieberkranke wäre quasi meine Nachspeise, damit bin ich dann eh selig.
Nochmal, das ist Rindfleisch oder so ein Rindsbraten oder was ist das?
Was? Weinschateau.
Ein Weinschateau. Ich kenne nur Chateau, das Haus, ein Schloss,
nein, das
oder?
Sagt man Chateau? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, du hast rohe Eier und da kommt ganz viel Wein rein und Zucker und dann wird es so schaumig geschlagen.
Ach, ich dachte, das ist ein so Chateaubriand, ist doch ein Fleisch, oder?
Chateaubriand. Nein, es ist wirklich so nach. Also es ist, es sind Eier, Wein und Zucker.
Mhm. Also wir von hinten weg so Nachspeise.
Als und dann Hauptspeise ist immer Pasta. Also was auch immer. Vielleicht einfach nur Pasta mit Tomatensauce.
Ja.
Also das ist, da machst du nichts falsch. Eine gute Pasta mit Tomatensauce, bin ich sehr glücklich. Und Vorspeise, was wäre eine gute Vorspeise? Noch ein anderes Pasta-Gericht. nein, ich brauche eigentlich gar nicht. Ja, vielleicht nehmen wir sowas wie Burrata mit Feigen, wenn ich es mal wünschen kann. Und so einen knusprigen Prosciutto oder so. Sowas vielleicht.
Und dazu könnte man trinken.
Was gibt's?
Some English Breakfast
Na.
Tea.
Na, das mag ich zum Beispiel gar nicht. Trinkst du English Breakfast?
Nein. Ich glaube, es trinkt in Österreich niemand Schatzte, oder?
Nein, aber ich werde immer nervös, wenn mich jemand in London besuchen kommt, also ein Engländer oder Engländerin, und nach einem Cup of Tea fragt. Weil ich sage immer, what kind of tea?
Ja.
Und die schauen mich immer an, what kind of tea? Natürlich ist es der Tee. Mir wird schlecht. Ich kann auch keinen grünen Tee trinken. Grüner Tee und schwarzer Tee kann ich irgendwie nicht. Mag mein Körper nicht.
Ich rieche gerade an diesen Teebeuteln. Vom, ja, English Breakfasty, da gibt es ja auch, also die zelebrieren das da drüben
schon.
Ne? Also so eine Sekunde reinhalten, 3 Sekunden heißes Wasser.
Ich war jetzt ein paar Mal schon beim Afternoon Tea, auch das macht mich leicht nervös, weil du kriegst ja dann eine Teekarte und ich habe keine Ahnung. Also ich habe keine Ahnung von Tee, aber das wird in England schon sehr zelebriert.
Mit Cucumber Sandwiches?
Cucumber Sandwiches, Scones, also so von salzig bis zu süß, alles dabei.
Aber du magst Tee auch nicht in der Früchtetee-Version?
Doch. Ich mag Kräutertees, ich kann Kamillentee, also die ganzen Tees, die man eigentlich trinkt, wenn man krank ist, liebe ich sehr. Aber eben, mein Körper mag es einfach nicht. Also Schwarztee und Grüntee geht bei mir leider nicht.
Ich finde es super geil, einfach frischen Ingwer schneiden,
ja, aufgießen. Zitrone, und fertig. Zitrone. Ja.
Du bist in London nicht zur Tee-Trinkerin geworden, also den klassischen bitteren Tee, aber was gibt's irgendwas, was du angenommen hast von dort, kulinarisch, Lebensweisen? Das machen sie eigentlich ganz gut.
Das machen sie schon. Also ich finde diese Pub-Gesellschaft hat was, dass man halt nach der Arbeit in Pub geht. Und da gibt es überraschend gutes Essen. Ich dachte ja immer, dass England essenstechnisch ganz schlecht ist, aber es gibt hervorragende Pubs.
Aber was kochen die dann da? Weil es ist ja viel.
Also Shepherd's Pie, Cottage Pie. Cottage Pie mag ich auch total gern, mache ich auch regelmäßig, aber ich versuche dann immer, Cottage Pie ist eigentlich faschiertes und es wird dann quasi getoppt mit entweder mit einem Kartoffelpüree und halt in den Ofen nochmal rein und so. Ich kann das nie aussprechen. Worcester Sauce? Wie heißt die?
Worcestershire
Sauce? Worcestershire Sauce. Die kommt da rein.
Sherwood Forest?
Die kommt da rein, aber keine Tomatensauce. Da habe ich schon öfter den Fehler gemacht. Nein, das ist wirklich so recht fleischig. Manchmal schon zu viel. Jetzt experimentiere ich. Jetzt mache ich immer nur Halbfleisch und dann halb so rote Linsen. Und dann mache ich Süßkartoffelpüree obendrauf. Okay. Oder manchmal auch, jetzt wird es. Jetzt denken alle, das mache ich aber wirklich nicht wegen Kohlenhydrate, also Kohlenhydrate sind meine Freunde, sondern Kaffeeolpüree. Also da so Kaffeeolpüree mit Butterbohnen und das dann oben drauf und noch so Käse und dann in den Ofen rein.
Aber es ist schon sehr vieles sehr gatschig da drüben, oder?
Es ist halt recht fleischlastig, wie wir halt auch sind, auf jeden Fall. Aber das bekannteste englische Essen, nämlich Indisch.
Ja.
ich esse gern alles, was so ein bisschen scharf ist.
Ja. Wiener Hausmannskost, asiatisch. Ja? Überhaupt in vielen Städten in Österreich, finde ich, ist jetzt einfach, was früher Italiener waren, sind jetzt Asiaten und scheinbar gesund.
Ja, gehen wir auf eine kulinarische Weltreise. Ich finde das ja super.
Ja.
Ich probiere mich ja gern durch die Weltküche durch.
Wo hast du etwas gegessen, wo du über deinen Schatten springen hast müssen, das zu kosten?
Das tue ich ehrlich gesagt selten. Da bin ich nicht, ich weiß, ich muss immer alles probieren, aber bestimmte Sachen, wenn ich sie nicht sehen mag, dann mag ich sie auch nicht essen. Ich esse keine Austern, weil, also ich finde, ich muss was auch gern anschauen mögen. Also wenn ich es nicht mal gern anschaue, dann kann ich es nicht essen. Also Schnecken, Austern, Isst du?
Niemals.
Niemals.
Nein, ich mag Miesmuscheln gern. Ich mag gern die.
Miesmuscheln esse ich schon, obwohl.
Die ganz große, die
Jakobsmuschel,
die ist gut. Aber Austern finde ich einfach, das ist Rotz im Hafenwasser.
Nicht. Ja, ich verstehe es nicht. Das schmeckt nur nach grausig. Salzwasser und sonst gar nichts, hat er mir gesagt. Ich habe es wirklich noch nie probiert, weil ich glaube, man muss nicht alles probieren.
Ist es der Müllschlucker des Ozeans? Also die nehmen Muscheln generell nehmen ja wahnsinnig viel von dem Zeug auf, das da drin ist. Ja.
Ah, wirklich?
Und die behalten das. Die Austern behalten das Mikroplastik, die ganzen. Das Blei, das da herumschwimmt. Also.
Und generell finde ich, was immer nur wichtig ist, ist, also ich bin auch eigen, was Fisch und Fleisch betrifft, wenn ich nicht weiß, woher es ist. Also Fisch sowieso auch, also ich weiß schon gern in der Theorie, wo das herkommt. Und wie gesagt, ich muss jetzt auch nicht jeden Tag Fleisch am Tisch haben. Ich mag die Idee immer, vegetarisch oder du auch viel vegan, du dich ernährst, gell?
Mir am liebsten.
Mag ich super, ja. Mir fehlen nur manchmal die Rezepte. Vielleicht kannst du den Paul irgendwann einmal fragen, weil du triffst ihn ja, bevor ich ihn treffe.
Demnächst unser Gast, bitte gerne Fragen an Paul Iwitsch.
Ja, großartiger Hauben Koch, dessen Essen ich einmal im Restaurant genießen konnte. Und mir gehen manchmal die Ideen aus. Das ist das einzige Problem, dass mir manchmal die Ideen für veganisch oder vegetarische Gerichte ausgehen. Und also immer wieder her damit.
Herkunft ist wichtig.
Ja.
Jetzt habe ich da noch einen Tiroler Bergkäse einkauft.
Damit machst du sowas? Wie lange ist der da schon drin?
Seit der letzten Folge.
Ich probiere es einfach einmal, dann finden wir es raus, wie lange der da drin bleibt.
Könnte aber auch mal ein bisschen, oder? Dann schmeckt er besser. Käse direkt aus dem Kühlschrank gesehen.
Eines meiner Lieblingsgerichte, vielleicht kann ich meine Henkersmahlzeit auch nochmal ändern. Einfach nur kochte Kartoffeln mit Butter und Glas Milch und ein Stück Käse. Mhm. Das habe ich als Kind wahnsinnig oft bekommen. Meine Mutter hat sich da nicht, war wahrscheinlich das Leichteste, aber war auch das Leckerste. Mhm. Und das ist nach wie vor so mein Komfortessen. Einfach nur kochte Kartoffeln, Butter, Käse, Milch.
Mhm. Klingt fantastisch. Naja, je weniger Zutaten, desto mehr, und wenn die gut sind,
na, das meine
desto
ich
mehr
halt.
Schmeckst du, ne? Das ist schon gut.
Ja. Du brauchst gar nicht so viel.
Also ich gern immer ohne Tier, aber das, also so ein Käse, überhaupt jetzt am Wochenende, weil ich habe meine letzten zwei Skitage absolviert und es ist für mich halt einfach, Kässpätzle ist the go-to-Gericht eigentlich den ganzen Winter und ich werde irgendwann einmal, glaube ich,
Kässknödel auch super.
Kässpressknödel?
Nein, Kässknödel.
Kässknödel,
auch wiederum Rezept von meiner Oma.
Ja.
Die habe ich schon ein paar Mal nachgekocht. Die habe ich schon länger nicht mehr, weil in England, das ist echt ein Problem, dass du bestimmte Sachen einfach nicht so kriegst wie da.
Ja.
Und ich bin so Klischee, ich freue mich immer so, wenn meine Schwester kommt mit einem Koffer voll mit verschiedenen Zutaten, weil die kriege ich einfach dort nicht oder sie schmecken mir nicht. Und ich bin dann das Klischee in Person, dass ich sage, aber in Österreich bekommen wir. Und mein Mann immer so, ist so. Die Qualität ist schon, wir haben, muss man einfach sagen, was Supermärkte betrifft in Österreich, du kriegst einfach richtig gute Qualität. Ich würde jetzt in England im Supermarkt wahrscheinlich weniger zum Beispiel ein Fleisch kaufen. Oder ich bin immer skeptisch. Aber ich finde, da sind wir in Österreich schon verwöhnt.
Finde ich, hat Österreich extrem auch aufgeholt. Du kannst, also ich finde, Italien ist immer noch top, was anbelangt. Du kannst überall reinfallen. Es wird immer sehr gut bis richtig gut sein.
Ja, das stimmt.
Also ich
das
bin
stimmt.
In Italien, glaube ich,
Ich mach weiter da, gell?
Hau rein.
Das muss ja weg. Das ist ja eine Verschwendung.
Der Kass gehört weg. Der Kass ist noch nicht gegessen. Also, hau rein.
Nicht auf unserem Schirm.
Also, in Italien, finde ich, kannst du überall rein, aber da hat Österreich wirklich aufgeholt, dass selbst am Land, und es gibt gute Landgasthäuser, aber so, dass halt auch sich alle was finden, dass du merkst, da wird Wert gelegt. Die haben jetzt dann auch schon mal irgend
so
einen.
Wobei, es könnte immer noch mehr Vegetarisches geben. Ich glaube, eine Freundin von mir, eine Vegetarierin, ist mit mir nach Österreich gekommen und da waren dann so ein oder zwei Gerichte maximal.
Ja, oder macht es gleich vegan sogar. Weil dann hat man das Essen ja die Vegetarier.
Ja,
und lustigerweise, wo war ich da letztens? Da war ich auf irgendeiner Hochzeit und da gab es Schnitzel und so. Und da gab es ein veganes Gericht.
Ja.
Und dann sind ganz viele, also Schnitzel sind natürlich auch gut gegangen, aber Menschen, die sagen, nein, ich brauche Fleisch, die haben dann ganz viel, das schmeckt so gut und es ist das vom veganen Zeug war dann viel zu wenig da, weil plötzlich, also wenn das Angebot da ist, dann wird das angenommen. Das böse V-Wort darf man halt, muss man nicht unbedingt davor hinschreiben, aber wenn wer fragt, ist es vegan?
Weil man immer nur denkt, das ist jetzt das also ich glaube, da geht es vielen vielleicht wie mir, dass ihnen manchmal die Rezeptideen ausgehen oder man denkt, man braucht wahnsinnig viele Zutaten, um es spannend irgendwie zu machen. Aber ich bin auch, also ein gutes veganisches Gericht machst du mir die größte Freude. Du hast einmal wahnsinnig gut gekocht und zwar, das will ich nachmachen einmal, aber habe es bis jetzt noch nicht geschafft, diese Kimchi-Krautfleckerl, die du mal gekocht hast für mich.
Ja.
Das ist immer noch eines meiner Lieblingsgerichte.
Die habe ich gestohlen, also nicht
ja, die ist gestohlen das, von Rezept, einem, das Rezept ist gestohlen, ja. Naja, ja. Also, na, allemal. War aber sehr irgendwo gut hingehen. Nachgekocht, sehr Danke. Gut nachgekocht.
Danke, irgendwo hingehen, kosten, versuchen rauszuschmecken, was drin ist und dann daheim nachkochen. Mhm. Was ist ich von dir noch, was bist denn du eigentlich? Bist du eine, was bist denn du eigentlich? Bist du Tirolerin? Bist du Österreicherin? Bist du in London lebende Europäerin? Was bist du?
Nein, ich bin schon Tirolerin. Also ich fühle mich, wenn ich nach Tirol heimkomme, merke ich, ich kann es nicht genau benennen, aber ich fühle mich dort schon zu Hause so. Aber das ist halt pures Glück, gell? Dass wir dort geboren worden sind, wo wir geboren wurden. Also ich bin jetzt nicht stolz drauf, also weil stolz bin ich auf Sachen, die ich erreicht habe, weil ich was dafür getan habe. Ich kann nicht stolz auf was sein, wofür ich nichts getan habe. Deshalb so Nationalstolz ist mir relativ fremd. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass ich aus Österreich bin und spezifisch aus Tirol. Ich glaube, ich bin schon mehr Tirolerin als Österreicherin wahrscheinlich. Also das ist einfach, das prägt dich schon, wo du aufwachst. Und ich merke das immer wieder, wenn ich heimkomme. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich in England nicht daheim fühle, weil da ist halt meine Familie und ich bin da zu Hause, wo Menschen sind, die ich lieb. Von daher bin ich da relativ menschenabhängig, aber dankbar dafür, dass ich aus Tirol bin.
Home is where the heart is.
Genau, genau. So steht es auf meiner Türmatte.
Wirklich?
Nein. Könnte aber.
Aber was ist das Tirolerische an dir?
Ich glaube, es ist diese oft so, und ich glaube, dass wir uns das vielleicht teilen, weil das sehe ich bei dir auch, dieses Unbeeindruckte, was so Berühmtheiten angeht oder diesen Job, der manchmal so glamorous irgendwie hingestellt wird, Fernsehen oder so. Ich glaube, dass uns diese Seite relativ wurscht ist und ich glaube, dass das was mit Tirol zu tun hat. Ich bin eigentlich nie starstruck von irgendjemandem. Ich bin recht unbeeindruckt. Ich mag Menschen, wenn ich sie kennenlerne. Ich glaube, so eine Bodenhaftung und gleichzeitig aber, es ist diese Bodenhaftung und gleichzeitig, dass das ein Land ist, das mich weggehen hat lassen und ich komme immer wieder gern zurück. Das ist ein bisschen abgedroschen, aber es sind schon diese Wurzeln und Flügel, die ich von Tirol mitbekommen habe. Also so diese Weitsicht, aber halt gern heimkommen.
Aber die Weitsicht kriegt man vor allem dann, wenn man dann aber ausgeht einmal aus diesem Tal, ne? Wo du eben
allein schon
geografisch keine Weitsicht hast, nicht? Weil du hast da einen Berg und da ist Vorarlberg und da fängt der Balkan an, nicht?
Ja, haben wir ich gesagt, halt
auf Kufstein. Und es ist sozusagen... Da gibt es ja immer noch viele Tiroler, die sagen, nie im Leben. Na, wie kannst du in Wien leben? Ja,
ja, ja. Ja. Verwandte von mir, die zum ersten Mal quasi geflogen sind, also das Land quasi verlassen haben, als sie auf meine Hochzeit gekommen sind nach England. Ich weiß nicht, woher es ist. Vielleicht ist es dann doch nicht Tirol, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, diese Bodenhaftung, das kann Tirol schon gut. Und dieses Unbeeindruckte, vielleicht eben auch, weil wir so viele beeindruckende Sachen wie wunderschöne Natur um uns herum haben, was einfach viel beeindruckender, glaube ich, ist als Glitzer.
Und was wir, glaube ich, in unserem Beruf ganz gut brauchen können als Tirolerin oder als Tiroler, du hast einfach immer Gäste, nicht? Wir haben die Gäste.
Ja.
Wir ziehen in den Keller, die Gäste kriegen die schöne Aussicht. Und wir können gut ein Gefühl schaffen der Gastfreundschaft. Und
das sind so viele Leute von mir, wenn die daheim sind, weil mein Haus ist wirklich so offene Tür, immer. Und also zum Beispiel, ich koche einfach jeden Tag und die meisten wissen, dass ich viel zu viel koche. Mhm. Also ich kann eigentlich relativ oft damit rechnen, dass einfach jemand zum Essen kommt am Abend. Und mag das irgendwie ganz gern.
Also du bist eine gute Gastgeberin, egal ob im Dancing Stars Ballroom oder bei dir zu Hause.
Ja, ich versuch's. Also ich versuch's. Also was auch immer das heißt. Also ich finde ja immer, also ich fühle mich immer am wohlsten irgendwo, wo sich's nicht so anfühlt, wie ich bin zu Gast und so. Aber es ist auf jeden Fall jeder willkommen. quasi. Mhm. Und es soll sich so anfühlen wie zu Hause. Ich glaube, dann ist es gelungen.
Muss man die Schuhe rausziehen bei dir?
Ja.
Ja. Ja. Das ist Antirol. Jawohl.
Nein, ich habe so, wenn ich diese Fußabdrücke, so ein Teppich, der jetzt eh schon grau ist, aber wenn da jemand mit Schuh, das ist, also sie dürfen schon noch alle reinkommen und so, aber wo der Treppenteppich anfängt, dann bitte Schuhe ausziehen.
Das gehört so bei uns in Tirol,
ich habe dann leider so ein bisschen ich bin auch gern so, manche Sachen auch gern so geordnet und so.
Aber Frauen sind dann oft schockiert, weil Schuhe ausziehen, das haut ja mein ganzes Outfit zusammen.
Jetzt muss
zusammen,
man den Kass wegnehmen, weil nein, dann ist sie jetzt auf.
Der Kass kriegt gestern.
Nein, lass ihn da. Was ist mit Frauen, was?
Na, Frauen sind dann oft ganz schockiert, wenn sie die Schuhe ausziehen müssen, weil das einfach part of the outfit ist.
Okay, das ist was anderes. Wenn jetzt jemand kommt und ich sehe, der hat sich jetzt sichtlich schick gemacht und kommt jetzt nicht mit Straßenschuhe, sondern einem schönen Paar Schuhen, von denen man sieht, dass die eigentlich
die
nur zum Ausgehen...
Die sie aber erst draußen angezogen hat, weil wirklich
ja,
keine Straßenschuhe.
Dann ist sie herzlich willkommen, die Schuhe anzulassen. Ja, weil unten in der Küche ja auch kein Teppich und so. Also es ist ja, können ja durch den Garten gehen.
Ja, aber gerade hohe Schuhe machen ja dann immer Löcher ins Parkett. Also bei mir daheim,
ich habe kein Parkett, ich habe ja einen Betonboden quasi.
Sehr praktisch.
Also so ein glasiert.
Sei mal praktisch.
Praktisch, ne? Sagen wir auch. Na, also das ist jetzt was anderes. Ich verstehe schon, da will ich das Outfit natürlich nicht ruinieren für jemanden. Aber wenn es jetzt so Straßenschuhe sind, dann ja, da bin ich jetzt. Aber das versuche ich meinem Mann nach wie vor zu erklären, ja, dass mir das wahnsinnig macht, wenn die Schuhe nicht ausgezogen werden.
Ein bisschen streng sein.
Ja.
Glaubst du, reicht es auf Dauer?
Was?
Dass wir gute Gastgeber sind, dass du es gern ordentlich hast. Ist es, wir haben ja nichts gelernt.
Nein.
Was können wir eigentlich?
Ich glaube, wir können uns sehr gut für Sachen interessieren, für andere Menschen interessieren. Ich glaube, das kann ich gut jetzt für mich. Ich interessiere mich sehr für andere Menschen und was die so bewegt und antreibt. Ich glaube, wir sind gute Geschichtenerzähler. Was wichtig ist und, glaube ich, seit Urbeginn wichtig ist, Geschichten zu erzählen. Was können wir noch? Was glaubst du in unserem Job? Ich glaube, die zwei Sachen sind wichtig. Also dieses ehrliche Interesse an anderen und dieses Interesse daran, Geschichten zu erzählen.
Bei dir egal, weil du hast ja jetzt, was hast du gekriegt vom Land Tirol? Du bist
das Ehrenzeichen des Landes Tirol bekommen.
Ja.
Und ganz
da
ehrlich,
hast du jetzt im Landhaus eine Kammerle, wo du jederzeit einen Job kriegst, oder was? Was ist damit verbunden, mit dem Ehrenzeichen des Landes Tirol?
Ehrlich gesagt, als ich es gehört habe, auch wiederum, das ist auch schon wieder so lustig, weil das ist so dieses Tiroler Unbeeindruckte, dass ich mir gedacht habe, ja, was ist. Und dann bin ich aber zu dieser Verleihung und es hat mich dann doch mehr berührt, als ich dachte, was ich spannend gefunden habe.
In einem Oberteil von deiner Mama, oder?
Ja, aber das habe ich schwer zubekommen. Also die Rippen, also ich weiß nicht, aber das war einfach dieser Rippending. Also ich habe es dann auch wieder, das hätte ich fast gesprengt, dieses Korsett. Das war so ein altes Dirndl-Korsett von meiner Mama, die offensichtlich wahnsinnig schmal war, als sie das getragen hat. Es war 50 oder 60 Jahre alt. Das war so, ja, das wollte ich unbedingt anziehen zu der Gelegenheit.
War das so ein Full-Circle-Moment?
Ja. Nein, es war schon, also ich weiß, dass meine Mama, die auch immer relativ unbeeindruckt war, aber ich glaube, das hätte ihr auch einen großen Spaß gemacht, das zu sehen. Und von daher war das schon so ein Full-Cycle-Moment, ja. Und wie gesagt, es hat mich sehr viel mehr berührt, als ich es mir zuerst gedacht hätte.
Ja. Weil die Mama schon auch immer
und
sehr...
Und mein Mann freut sich, weil er ist jetzt, er sagt, ich bin jetzt zum Ritter geschlagen und er ist quasi my lady. Er freut sich.
Ja, das klingt jetzt ein bisschen nach romantischer Vorstellung und ist es sicher auch, weil es ist wahnsinnig viel Arbeit. Aber es stehen in Tirol viele Hütten zur Übernahme frei, ja, die keiner betreiben will und keiner bewirtschaften
werden
will.
Werden wir Hüttenwirt und Hüttenwirtin?
Was meinst du?
Ja.
Mit den Rezepten von deiner Oma?
Ja, und mit deinem
und mit meinem
breiten Kreuz.
Knowledge, mit deinem breiten Kreuz und dem Knowledge
über Kasper. Die Touristinnen werden kommen, du.
Machen wir das.
Du, ich glaube dir das sogar, dass du das machst.
Kann ich mir schon vorstellen.
Immer.
Ja. Ich glaube, irgendwann einmal muss man aussteigen aus diesem Kastel, egal ob es klein ist oder größer.
Ja.
Weil ich glaube, dass auf Dauer, dauernd, weil normale Menschen, also wir sind nicht ganz normal, glaube ich, im normalen Job schaust du in der Früh einmal in den Spiegel, putscht dem Gesicht die Zähne und denkst du, bis am Abend. Ja. Wir sind dauernd irgendwie konfrontiert mit dem, wie wir ausschauen, was andere Menschen finden, wie wir ausschauen. Frauen noch
es
viel
kann
mehr
ein wahnsinnig
Männer.
Ungesunder Job sein.
Und da muss man aufhören. Ne?
Und wenn man den aus den falschen Gründen macht, dann kann das wahnsinnig ungesund sein und einem auf Dauer nicht gut tun. Und generell, was Leute verändern sich. Und ja, irgendwann muss man wahrscheinlich aufhören. Ja. Und dann werden wir Wirt und Wirtin.
Finde ich super Idee.
Wie heißt die Hütte?
Miriam Weichselbraun, Andi Knoll, Weichsel. Na, Weichselbraun, Weichselbraunbraun, die Braun. Braunschweiger Hütte gibt es schon. Hütten haben ja meistens Namen von deutschen Städten, weil sie der deutsche Alpha. Die Weichselbrauner Hütte.
Da. Na, da fuchsen wir nochmal dumm. Das überlegen wir uns noch. Ja? Aber wir werden es bekannt geben.
Vorschläge bitte da unten ein.
Ja.
Wie
sehr
könnte
gut.
Unsere Hütte heißen? Mhm. Schwarmintelligenz. Lasst euch was einfallen. Wenn wir den Namen nehmen, dann kriegt ihr lebenslang Grasspatzeln.
Und Weinchateau für Fieberkranke.
das muss ich nachkochen.
Das schicke ich dir das Rezept.
Genau. Also, Namensvorschläge für die Hütte einfach reinkommentieren, DMen, was auch immer. Gerne diesen Podcast weiterempfehlen. Sharen, liken, abonnieren. Wir sind auf Apple Podcast, wir sind auf Spotify, wir sind auf YouTube. Und nächste Woche bin ich hier mit Paul Iwitsch. Hochdekorierten, vegetarisch-veganem Koch. Wenn ihr Fragen habt, auch gerne hier hineinschreiben, beziehungsweise Gästvorschläge.
Kannst du ihn für mich eine Sache fragen?
Sehr gern.
Diese Artischockenknollen, Jerusalem-Artischocken.
Ja.
Was? was mache ich damit?
Jerusalem.
Ich glaube, die heißen, kann ich gerade nicht googeln, aber ich schaue nochmal nach. Diese Knollen.
Ja.
Was mache ich damit?
Die ganze Artischocke.
Nein, ich weiß nicht, ob wir vom selben Ding reden. Ich zeige dir ein Foto und schick's noch, aber ich hätte gern eine Antwort drauf.
Kriegst du.
Danke.
Es kriegen ja alle Antwort. Die schreiben. Oder da sind. Liebe Miri, ich habe es super fein gefunden.
Und jetzt gehen wir was essen.
Jetzt essen wir zuerst den Bergkäse auf und dann gehen wir was Richtiges essen.
Sehr gut, danke für die Einladung.
Vielen Dank, dass du da warst.
Immer wieder.
Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Langsam essen, gut kauen. Wiederschauen.